Es ist wirklich so, das ist nicht das Thema der Predigt heute, aber wir müssen in diese Dimension hineinkommen, weil der Heilige Geist hat uns das versprochen, dass es wird ganz normal sein, dass Menschen hier gesund werden. Das ist nichts, was der Heilige Geist jetzt ganz besonders für uns auserkoren hat, sondern das ist sein Herzschlag. Das ist, was Gott macht, das ist, was Jesus macht, das ist Standard. Alles andere ist unbiblisch. Wenn du eine bibeltreue Gemeinde sein willst, dann brauchst du Heilungen und Gottes Wirken in deiner Mitte. Sonst ist es nicht bibeltreu. Das ist biblisch. Und Dankeschön. Amen. Ihr dürft gerne begeistert sein davon, weil das ist wirklich begeisternd, dass wir so einen herrlichen Gott haben, der an uns wirkt und an uns handelt. Und warum ich das so mache, und wir werden das in den nächsten Wochen, wenn der Heilige Geist führt, es einfach üben, weil wir müssen in eine Erwartung, wird es normal zu sein, dass Gott Worte gibt und dass Gott Worte heilt. Ich war letzte Woche bei einem Pastorentreffen, ich möchte euch einfach mal kurz damit hineinnehmen. Wir hatten eine Anbetungszeit, also ich bin dort der jüngste Pastor, die sind alle alte, tolle Hasen, Pastoren, gesalbte Männer Gottes, die alle Jahrzehnte die meisten Gott dienen. Und wir haben dort eine Anbetungszeit gehabt und plötzlich habe ich gespürt, wie mein Herz angefangen hat, also so einen stechenden Schmerz. Und ich weiß, das ist nicht mein Herz, das ist kerngesund. Das ist nicht mein Problem. Und der Heilige Geist spricht so zu mir, wenn ich in Worte Erkenntnis bekomme, welche Körperstelle er heilen oder berühren möchte. Und dann stand ich da mit diesen ganzen Pastoren und dachte, oh, gibst du das jetzt weiter oder nicht? Und was ist, wenn es falsch ist? Was denken die dann? Du bist eh der Jüngste hier und so weiter. Und dann habe ich gesagt, oh nee, lass es einfach so. Also nur, dass ihr wisst, es ist, wenn wir mit Gott gehen und auch mit Gott die Dinge erleben wollen, es braucht manchmal Mut. Es ist wirklich so, habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus so die ganze Zeit sagt und Gott zu den Leuten, hab Mut, fürchte dich nicht, hab Mut, fürchte dich nicht, hab Mut, fürchte dich nicht. Weil es wirklich so ist, es gibt Dinge, die wir mit Gott machen, da brauchen wir Mut, größeren Mut, kleineren Mut. Also ich brauche ganz schön viel Mut. Und ich brauche sogar Mut, wenn ich das Gefühl habe, Gott gibt mir ein Wort der Erkenntnis, damit Leute geheilt werden. Und dann habe ich gedacht, ach, ich sag's nicht, stimmt wahrscheinlich eh nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist mich nicht in Ruhe gelassen hat, sondern wie er in mir gearbeitet hat. Und dann habe ich gesagt, gut, dann sage ich es eben vorsichtig. Und damit ich auch ja nicht falsch liege, habe ich gesagt, ich glaube, der Heilige Geist möchte ein Herz heilen. Und eigentlich wusste ich, es ist körperlich, weil ich habe es körperlich gespürt und ich weiß, wie Gott eigentlich spricht, wenn er emotional heilen möchte und habe dann aber noch drangehängt. Oder vielleicht möchte Gott auch innere Heilung bei einem Herz schenken, um ja nicht irgendwie blöd dann dazustehen. Dabei ist es total egal, wir können bei Gott gar nicht blöd dastehen. Weißt du, wenn du erst anfängst, Amen, wenn du erst anfängst, Sachen zu machen, wenn du dir ganz sicher bist, dann wirst du wahrscheinlich ganz graue Haare kriegen. Weil es ist wirklich so, wir müssen es probieren, wir müssen es trainieren, wir müssen Sachen ausprobieren und dann macht man Fehler und das ist überhaupt gar kein Problem, weil Gott steht auf mich, Gott findet mich toll, Gott liebt mich, ob ich da mal was Falsches mache oder nicht, das ist eigentlich total egal. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass wir üben als Gemeinde, als Gäste, wenn ihr hier seid, dass wir in diese Dinge hineinkommen, weil Gott möchte, dass wir das lernen und wir dürfen Fehler machen. Amen. Das Gute war, dass es tatsächlich jemand gab, dessen Herz geschmerzt hat und dann kam einer auf mich zu und hat gesagt, hey, seit 10 Tagen, also ein älterer Mann, sticht sein Herz und er weiß nicht, er hat Angst, er in seinem Alter, er weiß nicht, was es soll, er liegt abends im Bett und er hat richtig Angst. Und du hast gemerkt, der Heilige Geist hat es gehighlightet, weil er diese Person berühren wollte. Herr, und jetzt stehe ich da, ich merke, der Heilige Geist hat gesprochen, ich habe es weitergegeben, die Person kommt auf mich zu und ich denke mir, naja, ich hoffe, dass Gott jetzt auch wirklich was macht. Hey, natürlich möchte Gott was machen. Ich habe die ganze Serie über Gottes Reich gemacht. In Gottes Herz ist es so entschieden, dass er heilen möchte. Das ist sein Wille. Du musst nicht mehr beten und 40 Tage fasten, um herauszufinden, ob Gott heilen möchte. Gott möchte heilen. Das ist sein Wille. Er hat ihn erklärt, er hat gesagt, mein Wille ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gibt es im Himmel Herzprobleme? Absolut keine. Und genau wie es dort keine gibt, sagt er, so wie im Himmel, mein Wille ist, so auch auf Erden. Ich möchte, dass auf Erden diese Dinge sichtbar werden. Und dann habe ich für ihn gebetet, habe gespürt, Gottes Gegenwart war nicht so massiv da, aber ich habe gebeten, habe gesagt, hey, die Person sagt, es ist ganz wichtig, dass du erwartest, dass was passiert. Und das möchte ich einfach zum Abschluss von diesem Teil heute sagen. Wir brauchen Erwartung. Und ich möchte, dass du ehrlich zu dir bist, dass du dich checkst, so wie ich mich auch check. Erwartest du, wenn wir sowas aufrufen? Erwartest du, wenn du deine Hand streckst, das, was passiert? Und wenn du merkst, nee, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, erwarte ich gar nichts. Dann bist du total geliebt von Gott, aber dann lade ich dich ein, das Neue Testament zu studieren, Jesus zu studieren und zu schauen, was passiert, wenn Leute sich auf Gott ausrichten und sagen, Gott, ich möchte von dir berührt werden. Weil hey, du bist so auf Gottes Agenda, Gott hat dich so lieb, wenn er spricht und fragt, ob jemand körperliche Heilung braucht, dann macht er das nicht, um dich zu foppen. Dann macht er das nicht, damit wir beten und nichts passiert. Dann macht er es, damit etwas passiert. Und das habe ich diesem Mann auch gesagt. Ich sage, hey, erwarte, dass etwas passiert. Ja, es ist schon seit 10 Tagen da. Ich sage, hey, und das ist ein Pastor. Ja? Also es ist, dass wir alle müssen in diesen Dingen wachsen. Und auf jeden Fall haben wir gebetet. Er ist nach Hause. Ich habe ihn per E-Mail gefragt, wie sieht es aus? Und er hat gesagt, die kompletten Schmerzen der Brust sind komplett verschwunden und sind nicht mehr da. Amen. Wir müssen. Ein bisschen dürftig dafür, dass er vielleicht an einer Herzattacke gestorben wäre. Aber okay. Ja, genau. Das ist wirklich, wir dürfen da gerne begeistert von sein. Gott macht die kleinen Sachen, die Kopfschmerzen. Gott macht die organischen Sachen. Gott macht die großen Sachen. Und wir sind herzlich eingeladen als Gemeinde, dieses Abenteuer mit ihm zu erleben. Nehmt das bitte mit. Checkt mal, ob ihr Erwartung habt, dass Gott euch heilt, wenn wir für Heilung beten. Wenn nicht, bitte nicht verdammt fühlen. Aber lasst euch ein, dass Gott es wirklich tun möchte. Amen.
Amen.
Sehr gut. Na? Wir haben als Gemeinde eine Serie über Leiterschaft, eigentlich heißt die große Serie Zeitgeist versus Geist der Wahrheit, weil wir durch Träume hat der Heilige Geist sehr präzise zu uns als Leitungsteam und im erweiterten Kreis auch von Leuten, die beten, aus eurer Mitte gesprochen. Er hat uns Dinge gezeigt, die wir überwinden müssen als Gemeinde, damit wir Frucht bringen in diesem Bezirk, in dieser Stadt. Und er hat zu uns Dinge angesprochen, die im Zeitgeist etabliert sind, die wir aber mit Wahrheit überwinden sollen. Und der erste Teil, den wir einfach uns anschauen, Herr, von der Schrift, ist der ganze Bereich Leiterschaft. Wir machen das schon einige Wochen. Leiterschaft, Autorität. Und die zwei Bollwerke, die der Heilige Geist gesprochen hat, durch mehrere Träume, die es gilt für uns zu überwinden, hier im Prenzlauer Berg, aber auch in Berlin, ich gehe jetzt nicht auf die Details drauf ein, ist ein Bollwerk von Unreinheit und ein Bollwerk von, was Leiterschaft, was Autorität eigentlich attackiert und es nicht akzeptiert, dass es Autoritäten gibt und dass Autoritäten zum Schutz da sind, die von Gott gesetzt sind, um Leben zu bringen, um Leben freizusetzen, zum Schutz und zum Segen eigentlich von jedem Einzelnen. Und Gott hat uns geführt, dass wir Dinge als Gemeinde überwunden haben, Dinge überwinden mussten, auch als Leitungsteam. Und Gott hat uns sehr klar gesagt, dass es nicht reicht, wenn wir Land erobern, sondern wir müssen Land befestigen. Ich habe nicht so große Ahnung von Kriegsführung und so, also Armeen und so weiter. Aber ich habe mal gelesen, wenn du dann zum Beispiel in ein anderes Land reingehst, dann reicht es ja nicht, dass du irgendwie deinen Gegner vertreibst. Das Wichtige ist, dass du Brückenköpfe baust, dass du quasi dich selber installierst in diesem anderen Land. Und wir wollen uns installieren, indem wir Wahrheit aufrichten. Und der Rückblick, was wir die letzten Wochen besprochen haben, zur Ermutigung an euch, werdet sensibel für den Heiligen Geist. Lernt Gehorsam, ganz persönlich, du und Gott. Der Heilige Geist möchte dich führen, möchte dich leiten in den großen Linien deines Lebens, in den kleinen tagtäglichen Linien deines Lebens. Und er möchte, dass du lernst, ihn zu hören, ihn wahrzunehmen und auf ihn einzugehen und die Dinge, die er dir sagt, auch zu tun. Der eigene Lebenserfolg, ich möchte es ganz deutlich sagen, dein Lebenserfolg, dass dein Leben satt ist, dass dein Leben erfüllend ist, dass du abends ins Bett gehst mit diesem Gefühl, boah, mein Leben ist gut. Das ist, was Gott dir zugedacht hat. Also Gottes Gedanken für dich ist, dass du abends ins Bett gehen kannst und dir denkst, ey, mir geht es wirklich gut. Das sind Gottes Gedanken. Das ist, wenn wir in seinen Wegen, auf seinen Wegen, in seinen Linien, wenn wir das tun, was er uns sagt, im Großen und im Kleinen. Ein Vers, Sprüche, ihr dürft ganz viel aufschreiben heute. Wir haben heute ganz viel entscheidende Bibelstellen. Und weil ihr bestimmt auch bestimmt einige Sachen davon vielleicht kontrovers diskutiert, ist es gut, wenn ihr sie euch notiert. Der ist nicht kontrovers, der ist nur schön. Sprüche 4, 20. Mein Sohn, meine Tochter, auf meine Worte achte, meine Reden neige dein Ohr zu. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Hier sagt Gott, ich möchte, dass ihr meine Worte, mein Wort, meine Weisungen, meine Ansagen, dass ihr sie konkret Tag für Tag vor Augen habt, dass ihr die großen Entscheidungen eures Lebens und die kleinen, dass ihr sie vor mir in Demut vor mir macht, dass ihr meine Weisungen hört, die großen Linien des Lebens. Wir haben darüber gesprochen. Gott hat eine Meinung über Ehe, über Sexualität, über Finanzen, über Autorität. Gott hat eine Meinung dazu. Lebe auf den Steigen des Rechts, in der Mitte von den Pfaden, die Gott uns vorlegt. Und du wirst erleben, dass dein Leben in Freiheit reinkommt, in Fülle reinkommt. Aber auch die tagtäglichen Dinge, die konkreten Ansagen. Welche Stadt soll ich leben? Wenn du einen neuen Job hast, hey, sprich mit dem Heiligen Geist. Ich wollte unglaublich gern nach Israel reisen nächsten Monat. Aus verschiedenen Gründen, Gott hat da einige Sachen gesagt und wir werden wahrscheinlich ein Team hinsenden aus unserer Gemeinde. Auf jeden Fall hat der Heilige Geist dann frühmorgens zu mir eindeutig gesagt, bleib in Deutschland. Da habe ich mir gedacht, oh, Menno. Und es ist wirklich so, der Heilige Geist, der spricht ganz konkret, der hat eine Meinung. Der hat eine Meinung zu deinen Reisen, zu deiner Arbeit, zu Dingen, die du tust. Der hat eine Meinung zu deinen Finanzen, der hat eine Meinung zu deiner Ausbildungsstelle. Ich habe euch erzählt, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll meinen Bus verkaufen. Habe ich nicht gemacht, also habe ich einen riesigen Wertverlust gehabt. Der Heilige Geist ist so alltäglich, so gegenwärtig, der möchte, dass du erlebst, dass dein Leben satt ist und gelingt, weil du in den großen Linien und in den kleinen Linien auf ihn hörst. Amen. Lass sie nicht weichen von deinen Augen, bewahre sie im Inneren deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden. Wer seine Worte findet und festhält, wer sie in sein Herz reinpackt, die Worte Gottes, denen sind sie Leben und Heilung für das ganze Fleisch. Hey, da ist sogar eine körperliche Heilung drin. Wenn du in Gottes Wegen lebst, das heilt sogar deinen Körper. Gott macht Ansagen zu Einzelnen von euch und er hat sie gemacht. Und du wirst erleben, wenn du diesen Ansagen Folge leistet, wird dein Körper gesund werden. Der Umkehrschluss ist auch, du kannst noch 100-mal Heilungsgebet empfangen. Wenn Gott eine Ansage gemacht hat, auch gesagt hat, hey, das ist ein Schritt für dich, der wichtig ist, auch für deine körperliche Heilung, dann mach ihn, damit körperliche Heilung stattfinden kann. Amen. Der Heilige Geist möchte, dass wir im eigenen Leben gesegnet sind, aber das reicht nicht aus. Wir haben letzte Woche gehört, was er mit Josef gemacht hat. Seine Gedanken waren, Josef, dein Durchbruch, deine Bewährung soll ein Durchbruch werden für viele. Und das ist, was der Heilige Geist prophetisch zu uns als Gemeinde sagt, auch wenn du als Gast heute hier bist, das stimmt für alle seine Kinder. Gott möchte, dass du gesegnet bist, aber das Schema im Neuen und im Alten Testament ist immer, du bist gesegnet, damit du ein Segen sein kannst. Deine Durchbrüche sollen Durchbrüche sein, damit viele anderen einen Durchbruch erleben. Du bist berufen, dass du dort, wo du lebst, dort, wo du arbeitest, da, wo deine Familie ist, deine Verwandtschaft, deine Kindertagesstätte, da, wo du tagtäglich unterwegs bist, dass du dort den Himmel auf die Erde bringst. Ich liebe diesen Begriff Himmel auf die Erde bringen, dass ich gleich in die Serie Reich Gottes zurückspringen könnte, weil das Reich Gottes ist fantastisch. Das sind Gottes Lösungen, das sind Gottes Antworten, das ist Gottes Kraft, das sind Gottes Ansagen, Gottes Liebe. Du bist berufen, Gottes Lösungen, Gottes Antworten, Gottes Güte, Gottes Trost, Gottes Hoffnung, Gottes übernatürliche Kraft in dein Umfeld zu bringen, da, wo Gott dich hingestellt hat. Egal, was das momentan ist, ob das eine Schule ist, ob das eine Arbeitsstelle ist, eine Uni, ob das der Spielplatz ist, wo du mit deinen Kindern bist, deine Nachbarschaft, deine Verwandtschaft, egal wo, du hast ein Mandat, dass dein Segen viele, viele andere segnet. Du hast ein Mandat, dass dein Durchbruch der Durchbruch von vielen anderen wird. Du hast ein Mandat, dass das, was du erlebt hast, Mark hat es vorhin vorgelesen, du bist berufen, die Tugenden dessen zu verkündigen, der dich aus der Finsternis in sein Licht berufen hat. Du bist berufen, das, was du erlebt hast, er ist der Heiler, er ist der Befreier, er ist der, der Hoffnung gibt, an viele andere weiterzugeben. Und ich spüre, dass der Heilige Geist, was ich letzte Woche gesagt hat, es ist ihm ein Anliegen, dass du weißt, es geht nicht um 5 oder 10 Leute. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Mandat, aber dein Leben soll Hunderte und Tausende beeinflussen. Manch einer, ihr habt einen Dienst für viele, viele Menschen und Gott bereitet dich vor. Wir sind in der Serie, Gott weiß, warum er was, wann, zu wem sagt. Geh darauf ein, weil es gibt Dinge, da weißt du noch nicht, warum es Gott sagt. Du hast noch nicht das gesamte Bild, deswegen lass dich ganz konkret darauf ein. Das ist entscheidend. Ich möchte zu Josef 2 Sachen sagen. Gott hat ihn in den Knast gestellt, durch verschiedenste Umstände, und er hat dort im Haus des Potiphar und dann später im Knast sich bewährt. Er hat die Dinge gelernt, nämlich Haus zu halten, Dinge zu planen, zu organisieren, die er danach gebraucht hat, um ein ganzes Volk vor Hungersnot zu retten. Ich kann nicht die ganze Geschichte jetzt erzählen. Aber er war in einer Situation, wo er wusste, was Gott mit ihm vorhat, und der Umstand, in dem er jetzt war, der war frustrierend und bitter und war nicht demgemäß, was Gott gesagt hatte. Und 2 Sachen sind entscheidend, einfach zur Erinnerung von letzter Woche. Werdet nicht bitter in den Durchgangsphasen. Bleibt dran an dem, was Gott gesagt hat. Jagt dem Ziel nach. Und das Zweite ist wirklich ein Wort der Warnung. Der Heilige Geist hat gesagt, dass Einzelne auch Prüfungen durchlaufen werden, wie Josef, wo die Frau versucht, ihn zu catchen. Bewähre dich, damit Gott dich über mehr setzen kann. Wer treu im Kleinen ist, auch im Unsichtbaren, da, wo dich keiner sieht, den wird Gott über mehr setzen. Das ist keine Drohung, das ist liebevoll, weil Gott nicht will, dass du, wenn du vielleicht im Kleinen schon scheitern würdest und nicht straight sein könntest, dann im Großen scheiterst, wo es viel mehr Menschen schadet und viel mehr Menschen es sehen und du dem Spott von anderen ausgesetzt bist. Gott prüft uns in kleinen Dingen, damit wir uns dort bewähren können, damit wir dort stark werden, damit er uns über mehr setzen kann. Das ist die Phase, in der wir als Gemeinde sind. Als Einzelne, da wo ihr positioniert seid, bewährt euch da drin. Wenn Gott einen Menschen beruft, dann baut er ihn ganzheitlich auf. Steht das schon auf der Folie? Nächste. Genau. Gott baut eine Person ganzheitlich. Wenn du in der Welt irgendwie in die Wirtschaft berufen bist, dann musst du dir dein Handwerkszeug holen, du musst lernen, mit Finanzen umzugehen, du musst lernen, Buchhaltung zu machen und so weiter. All diese Dinge sind wichtig und du bekommst das Handwerkszeug, um deinen Beruf gut zu machen. Das macht Gott, das ist der Heilige Geist. Auch wenn du an der Uni studierst, wenn du eine Ausbildung machst, wenn du eine Arbeitsstelle hast, der Heilige Geist, Gott ist daran interessiert, dich ganzheitlich aufzubauen und natürlich hast du eine praktische Berufung und du musst praktisches Handwerkszeug lernen. Der Musiker muss lernen, sein Instrument zu spielen, der Lehrer muss lernen, wie er pädagogisch, inhaltlich die Dinge weitergeben kann, der Manager muss lernen, wie er mit Menschen umgeht, wie er Teams aufbaut, wie er Finanzen handhabt. Jeder Einzelne muss ein praktisches Handwerkszeug lernen. Bei Gott ist es genauso, aber es reicht nicht aus. Gott baut dich ganzheitlich. Und er baut nicht nur den Finanzmenschen, der Hunderte oder Tausende, Hunderttausende und Millionen Euros freisetzt dann für Gottes Reich, sondern er baut immer die Person auch geistlich. Es reicht nicht, eine praktische Kompetenz zu haben, sondern der Heilige Geist möchte, dass du eine geistliche Kompetenz hast, dass du als Person aufgebaut bist, die Jesus kennt, die mit Jesus lebt. Und es reicht nicht, dass du ein toller Hecht bist, der super Kohle machen kann, und richtig da ein Händchen hat, sondern Gott baut dich im Charakter auf und er baut dein Wesen auf, weil er möchte, dass du bestehst und dass dein Leben Frucht bringt. Nicht für 2 Jahre, sondern für 10, 20, 30, 40 Jahre. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass wir auch das auf dem Schirm haben, was wir als Gemeinde hier machen und was Gott in deinem Leben macht, ist nicht für 2 Monate. Gott hat einen Plan für die nächsten 20, 30, 40 Jahre und er macht jetzt Dinge, die du brauchen wirst in 20 Jahren. Es gibt einen Dienst, International House of Prayer, die meisten von euch kennen das, Mike Bickle. Der Dienst ging los 99. Die Prophetien dafür gingen los Ende der 70er, Anfang der 80er. 81 hat Gott zu ihm gesagt, 80, du wirst ein Gebetshaus haben, Tausende von Jugendlichen. Es wird ein globaler Dienst sein, Tag- und Nachtgebet. Und hat ihm gesagt, was Gott mit ihm vorhat, 19 Jahre vorher. Wenn dann 83 noch nichts passiert ist, denkst du dir, naja Gott, was ist denn los? Hast du nicht gesagt, Gebetshaus, tausende Leute, große Bühnen, Tag- und Nachtgebet. Gott weiß, warum er was wann sagt. Und es dauert nicht alles 19 Jahre. Aber es gibt Dinge, die kommen nächstes Jahr. Es gibt Dinge, die kommen in 2 Jahren in deinem Leben. Und wenn Gott heute sagt, lern mit Finanzen umzugehen, lern aus Glauben zu leben. Vielleicht gibt es in 2 Jahren eine Situation, da wirst du es brauchen. Vielleicht kommt Goliath in 2 Jahren, David, deswegen lern jetzt, wie du mit Schafe und Bären kloppen kannst, weil ich an deiner Seite bin. Gott weiß, warum er was wann zu wem sagt. Und das, was wir hier tun, das, was Gott aufbaut, ist nicht was für 1 Jahr, für 2 Jahre, das ist was für 20, für 30, für 40 Jahre. Das ist für die Lebensperspektive. Ich merke, mir fällt es schwer, weil wir eigentlich eine recht junge Gemeinde sind, aber wir müssen diese Perspektive haben. Wir dürfen nicht nur an morgen denken, wir müssen für Jahrzehnte denken. Gott baut Leben auf, Gott rüstet dich jetzt zu, Gott baut Dinge jetzt auf, weil er Großes vorhat. Amen. Gott hat wirklich Großes vor. Wenn der Geschäftsmann Tausende und Zehntausende, ich mache es einfach jetzt an dem Beispiel, Hunderttausende freisetzen soll, dann reicht es Gott nicht, dass er das Handwerkszeug hat, wie er die Kohle macht. Er braucht einen Charakter, der gelernt hat, unter dem Druck, der damit kommt, nicht zusammenzubrechen. Er wird die Person bauen und sagen, kannst du Familie, Kinder, Business, Verantwortung, geistliche Verantwortung handeln oder zerdrückt es dich? Und Gott wird die Person ganzheitlich aufbauen, weil er will nicht, dass du dann Millionen machst und deine Ehe kaputt geht. Oder dass du so viel Kohle und Einfluss hast und auf dem Fernsehschirm dieser Welt bist und gleichzeitig deine Kinder sich denken, ich sehe Papa nie und irgendwie habe ich gar keinen Draht zu Papa. Papa ist immer besorgt, Papa ist immer busy, Papa hat immer so viel zu tun. Gott möchte Menschen ganzheitlich aufbauen. Das ist auch unser Zeugnis. Unser Zeugnis soll sein, dass wir viel reißen können und ganzheitlich gesättigt und gesegnet und Fülle haben. Ja, das ist, was ich möchte. Ich möchte einen Einfluss haben in meinem Leben, aber gleichzeitig merken, dass meine Ehe, meine Kinder, mein Privatleben, meine Freunde, dass es ganzheitlich ist, dass es satt ist und dass es gut ist. Und das ist, was der Heilige Geist macht. Er möchte auch, dass du treu bist mit Finanzen. Er möchte, es ist genau das gleiche Prinzip, wenn du es nicht schaffst, bei 1.000 Euro brutto ein Huni an die Gemeinde zu überweisen für Zehnten, wirst du niemals 10.000 abdrücken pro Monat, wenn das dein Zehnter ist, wenn du 100.000 im Monat umsetzen würdest. Das ist so. Wenn du es nicht gelernt hast, ein Fuffi regelmäßig zu überweisen, wirst du keine 500 überweisen. Wirst du auf gar keinen Fall, niemals. Wenn du gelernt hast, krumme Deals nicht zu lassen, wenn es unscheinbar ist, wirst du den krummen Deal machen, wenn es um viel mehr geht. Gott möchte, dass du im Kleinen wahrhaftig bist, treu bist und er baut eine Person ganzheitlich auf. Er baut nicht nur die geistliche Komponente, die praktische Komponente auf, das praktische Handwerkszeug. Er baut dich als ganze Person auf. Hey, das ist absolut liebenswürdig von Gott, dass er sagt, ich habe so ein Interesse, dass dein Leben gelingt, dass ich dich auf gar keinen Fall vor die Hunde laufen lasse. Verstehst du, mein Reich ist wichtig, aber was bringt es, sagt Paulus, wenn ich die Welt gewinne und mein Leben verliere? Was würde es bringen, wenn Zehntausende zum Glauben kommen und mein Leben scheitert, meine Kinder, meine Familie vor die Wand fährt? Wem bringt das was? Das bringt gar niemandem was. Und Gott möchte, dass unser Leben ganzheitlich gebaut ist. Und hey, wir brauchen da alle Gnade, aber Gottes Herz ist es. Und wenn wir einfach sagen, oh Gott, ich will das auch, dann wirkt es der Herr in unserer Mitte. Und dann kann man auch solche Durchgangsphasen, in denen sich die meisten von uns befinden, einfach auch so mitnehmen. Gott, ich lerne das, was du mir jetzt gerade beibringst. Ich sitze hier im Knast, Josef, irgendwie gehöre ich da überhaupt nicht hin. Du hast eigentlich gesagt, dass die Sonne sich vor mir verbeugen wird oder die Sterne oder die Gaben. Eigentlich hast du was ganz anderes gesagt, aber ich lerne meine Lektionen heute, die du in mein Leben hineinbringst. Ich will mich bewähren, ich will treu sein und ich will die Durchbrüche in meinem Leben sehen und den du für mich hast. Und das wirklich, es ist eine Einladung. Wenn du dazu Ja sagst, und ich weiß, die meisten von uns, die sagen dazu Ja, dann werden wir das auch erleben. Amen. Amen. Der Ort, wo Gott die Person aufbaut und Menschen aufbaut, wo diese Lebensschule stattfindet, ist an zwei Orten. Es gehört eigentlich zusammen, aber der eine Ort ist das ganz normale Leben, dein Alltag. Gott wird in deinem Alltag tausend und eine Situationen bringen. Und hier ist ein Wort der Weisheit. Was Miri und ich als größtes Geheimnis erlebt haben, ist, dass wir jede Enge in unserer Ehe, jeden Frust in unserer Ehe, alles, was uns gestresst hat, aneinander oder miteinander oder, also sie an mir hat nichts gestresst, aber naja. Still. Naja, jetzt geht sie. Was das wohl zu bedeuten hat. Wenn man das mitnimmt als Schule, merkt, hey, okay, Gott, was ist da eigentlich dran? Wenn du merkst, wir sagen, wir beten für Heilung, du merkst, es passiert nichts, was kommt da eigentlich hoch? Gott sieht mich eh nicht. Alle werden geheilt, ich werde nicht geheilt. Super Einladung, ganz normales Leben. Was kommt hoch in so einer Situation in deinem Leben? Da sind Botschaften, da sind Wahrheiten, die in dir hochpoppen. Genau die will der Heilige Geist angucken und mit Wahrheit ersetzen. Sagen, du, ich sehe dich. Du glaubst, dass ich dich nicht sehe. Aber super, dass es gerade hochkommt durch dieses Gefühl, dass wir für alle gebetet haben und du wurdest nicht gesund. Können wir uns gleich angucken. Gott nimmt das ganz normale Leben, deinen Alltag, und da kommt tausend und ein Punkt hoch. Und Gott liebt es, auf diese Dinge zu zeigen und dich heil zu machen. Da werden wir in der Leiterschulung mehr drüber machen, die am Donnerstag losgeht. Ein anderer Umschlagsplatz oder der Hauptumschlagsplatz, den Gott auch benutzt, ist wirklich seine Gemeinde. Gott glaubt an Gemeinde, Gott glaubt an verbindliche Gemeinde und Gott stellt Leute zusammen, damit sie dort in diese Prozesse hineinkommen. Und ich möchte euch heute faszinieren. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Ich werde einfach abbrechen, wenn es die Zeit nicht mehr zulässt. Dann machen wir nächste Woche weiter. Aber Gott möchte euch faszinieren heute. Von seiner Gemeinde und von Leiterschaft innerhalb einer Gemeinde. Genau aus diesem Grund, das Prophetische, was ich empfinde, ist, der Heilige Geist möchte uns zurüsten, damit unser Leben gelingt. Wir sollen unseren Segen im eigenen Leben erleben und durch unser Durchbruch soll der Durchbruch von vielen werden, soll viele andere segnen. Und wie er das macht, wie er das Leben aufbaut, ist in einer verbindlichen Gemeinschaft, in einer Gemeinde, in Leiterschaft. Und ich möchte, dass wir uns Bibelstellen angucken, dass wir sehen, es verhält sich wirklich so. Und jetzt hört bitte zu, gerade auch die, die ihr zur Gemeinde gehört, die ihr Mitglied seid oder die ihr schon regelmäßiger Gast seid, aber kein Mitglied seid und auch die, die ihr das in den Hauskirchen durchsprecht. Schreibt euch die Bibelstellen auf und guckt bitte, ob es sich so verhält, wie ich sage. Prüft die Worte, checkt es, ist es so. Hört nicht in Philosophien, die ihr gehört habt oder was gewisse Gemeindegründungsbewegungen oder was wir sagen oder andere Bewegungen sagen oder Emerging Church Bewegungen, prüft die Dinge anhand von Gottes Wort und schaut, wie es sich verhält. Prüft die Dinge. Der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit führen und bestätigen, ob es sich so verhält. Amen. Dabei ist ein Amen richtig angebracht. Du hast es an der richtigen Stelle gemacht. Schlagt mal mit auf, Kolosser bitte. Wenn ihr keine Bibel habt, schreibt euch, wenn ihr könnt, die Bibelstellen auf. Es sind Grundlagen, was euch faszinieren soll über Gemeinde. 1. Kolosser, also Entschuldigung, Kolosser 1, 16. Entschuldigung, 1. Kolosser 1, 18. Jesus ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Ich möchte, dass ihr euch aufschreibt, ganz einfache mathematische Gleichungen. Leib ist gleich Gemeinde. Wir werden 3, 4, 5 Worte uns anschauen, die alle das Gleiche bedeuten. Ich möchte, dass ihr die biblische Referenz seht, dass es wirklich so ist. Leib? Der Leib Christi ist die Gemeinde. Ekklesia ist das Wort, was für Gemeinde benutzt wird. Ist ein griechisches Wort. Und das Wort, was es im Griechischen, was man auch im Deutschen ja hört, um was es geht, ist nicht eine Gruppe, es geht um dieses Verb, was eigentlich damit mitschwingt, versammeln, Versammlung. Also das Wort Gemeinde in den Fußnoten kannst du immer lesen, Gemeinde ist die Versammlung. Es sind da, wo Leute willentlich gemeinsam sich versammeln, sie kommen zusammen. Das ist Gemeinde. Ekklesia, es sind die Leute, die sich zusammen versammeln. Das gibt es in ganz unterschiedlichen Dimensionen. Ich mache noch kurz die Kolosser 1,24 Stelle, dann haben wir die auch abgedeckt. Paulus sagt, ich muss an meinem Leib ergänzen, was noch aussteht an Bedrängnissen für des Christus, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Der Leib von Jesus ist seine Gemeinde. Also mathematisch ganz einfach, Leib ist gleich Gemeinde. Er betont den Vorgang des Versammelns und zwar auf verschiedenen Ebenen. Es gibt den Leib Christi global. Alle Christen weltweit ist der Leib Christi. Global, auf allen Erden, überall, egal ob die in Timbuktu oder in der letzten Ecke der Antarktis sitzen, wenn sie mit Jesus leben, sind sie Teil des Leibes. Sie sind Teil der Gemeinde, Teil der Versammlung des Herrn. Es gilt genauso national. Man kann sagen, der Leib Christi in Deutschland. Ich war gerade auf einer Konferenz für den Leib Christi in England und habe mir gedacht, ich nehme trotzdem mit, was es dort mitzunehmen gibt, obwohl es für England war. Der Leib Christi in einem Land. Das Ganze gibt es aber auch, der Leib Christi in der Stadt Berlin. Alle Christen in Berlin, alle, die mit Jesus leben, nicht die in einer Liste stehen von irgendwelchen Landes- oder was weiß ich für Kirchen, sondern jeder Einzelne, der in seinem Herzen Ja gesagt hat zu Jesus, ob er auf einer Liste steht oder nicht, das ist sein Leib in Berlin, sein Haus in Berlin. Und zur damaligen Zeit gab es eben, weil die Gemeinde erst entstanden war und sie noch nicht durch Spaltungen durchgegangen sind, pro Region, pro Stadt meistens nur eine Gemeinde. Nicht immer. Manchmal gab es kulturelle Aufspaltungen, wie in Rom. Da gab es die jüdische Gemeinde, die Juden, die zum Glauben gekommen sind, und dann die heidnischen, also die Gemeinde aus den Nationen. Aber in der Regel gab es zur biblischen Zeit eine Gemeinde an einem Ort oder kulturell getrennt. Heute, durch die Kirchengeschichte, durch verschiedene Denominationen, gibt es den Leib in Berlin, alle Christen. Und es gibt aber auch verschiedene Leiberversammlungen in der Stadt Berlin. Da haben wir die Kreative, da haben wir die Gemeinde auf dem Weg, da haben wir die Baptisten, da haben wir die Methodisten. Das sind verschiedene Versammlungen und wir alle zusammen sind der Leib in Berlin. Aber sogar regional oder auch als einzelne Gemeinde lokal sind es unterschiedliche Gemeinden. Das ist eine Gemeinde, ein Leib, das ist ein Leib und das ist ein Leib. Habt ihr diesen Punkt? Ich brauche mehr Feedback. Habt ihr diesen Punkt? Sonst fragt nach. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn er an Rom schreibt, gibt es den Leib in Rom, wo er Dinge für alle sagt. Und dann sagt Paulus, und für euch Heidenchristen ist das wichtig und für euch Judenchristen ist dieses wichtig. Gott schreibt an einzelne Gemeinden. Das sehen wir gut in Offenbarung. Schlagt es kurz mit auf. Hoppala. Offenbarung 2. Es sind die Sendschreiben. Ich lese mal in 1, Vers 20, Offenbarung 1, Vers 20. Johannes hat eine Erscheinung, ein Engel erscheint ihm, Jesus erscheint ihm. Und dann fragt er, was, also er sieht sieben Leuchter und er sieht sieben Sterne und dann kriegt er eine Auslegung. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter betrifft, also hier ist die Auslegung, Johannes, dass du weißt, was es bedeutet. Die sieben Sterne sind Engel für sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden, sind sieben Ekklesias, sind sieben Versammlungen. Das heißt, Jesus erscheint und sagt, ich habe Briefe, ich habe Botschaften, nicht für meinen ganzen Leib global für alle Christen zusammen, sondern ich habe eine Botschaft für die Gemeinde in Smyrna. Ich habe eine Botschaft für die Gemeinde in Ephesus. Ich habe eine Botschaft für die Gemeinde in Pergamon. Ich habe eine Botschaft für die Gemeinde in Philadelphia. Er hat eine konkrete Botschaft für einzelne Gemeinden. Es ist enorm wichtig, dass wir verstehen, dass Gott alle Christen in Berlin als sein Leib sieht, aber dass er auch die unterschiedlichen Gemeinden als einzelne Einheiten sieht und zu einzelnen Gemeinden unterschiedliche Dinge sagt, unterschiedliche Mandate verteilt, unterschiedlichen Lohn verspricht und auch unterschiedliche Sachen korrigiert. Amen? Habt ihr den Punkt? Gut. Es geht sogar noch kleiner. Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Wenn zwei oder drei sich versammeln, dann ist das Ekklesia, dann ist das Gemeinde, dann ist das vollwertig Kirche. Daher kommen dann die ganzen Worte. Deswegen nennen wir es auch nicht Hauskreis, sondern Hauskirche für die, die sich wundern. Und wie gesagt, ab jetzt kostet es 50 Cent. Nur für die Ansager. Also prüft sie. Nein, nur zum Spaß. Hauskirche, es ist Ekklesia, wir versammeln uns in den Häusern hin und her, heißt es in der Apostelgeschichte. Da ist Gott voll gegenwärtig, da ist Jesus, da ist seine Kraft, da sind seine Lösungen, da sind seine Antworten. Das ist fantastisch und viele zur jetzigen Zeit betonen, das ist die einzige Form von Gemeinde. Das ist eine Form von Gemeinde. Das ist Gemeinde. Wir werden uns gleich ein paar Punkte anschauen, was entscheidend ist für diese Ekklesias, was es dort braucht, damit dort richtig was abgeht. Aber es stimmt, wenn Leute sich in Häusern versammeln und sagen, wir machen so Hauskirchenbewegung, dann ist das Gemeinde, weil Menschen sich versammeln. Habt ihr diesen Punkt?
Amen, sehr gut.
Kinderleicht, sage ich doch. Zweiter Punkt. Haus, der Bau Gottes, ist gleich die Gemeinde. Also Leib ist gleich Gemeinde, ist Bau oder Haus Gottes oder Tempel Gottes ist gleich Gemeinde. Die Bibelstellen, die das betonen, wir nehmen zumindest eine davon, 1. Timotheus. Schreibt sie euch bitte auf, schlagt sie mit auf. 1. Timotheus, 3 Vers 5. Stimmt nicht. Wer hat das gesagt? 15. Entschuldigung. 1. Timotheus, 3 Vers 15. Paulus schreibt an Timotheus, wenn ich zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss, im Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Paulus schreibt an Timotheus, ich möchte, dass du weißt, wie man sich verhält, den Punkt, darum geht es mir nicht. Im Haus Gottes, das Haus Gottes, das ist die Gemeinde, die Ekklesia, da, wo sich Christen versammeln, das ist das Haus Gottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Hey, die Gemeinde ist die Säule, die Grundfeste der Wahrheit in einer Stadt. Es muss so sein, dass wenn Menschen, wir waren gestern am Alexanderplatz spazieren, sowas liebe ich ja, und dann sieht, ihr kennt ja unser Wappen da oben, also der Fernsehturm als Leuchtturm, und dann läuft ihn ja so spazieren, es war nachts, und dann ist der eben von unten so angeleuchtet, der Fernsehturm, und dann guckt sie so und sagt, Papa, ein Leuchtturm. Und dann gesagt, sehr richtig. Wie in unserem Wappen oder in unserem Logo, wenn in einer Stadt, die Gemeinde soll eine Stadt auf dem Berg sein, ein Licht, das leuchtet. Die Stadt Berlin soll wissen, wo kriegen wir eigentlich Orientierung. Nicht, wo werden wir verdammt, wo werden wir angeklagt, wo kriegen wir um die Ohren geschlagen, was wir alles falsch machen, wo werden wir als Sünder angeklagt. Nein, aber wo, wenn wir nicht wissen, wo links und rechts ist. Zum Propheten Jona sagt Gott damals, als er sagt, er möchte, dass Ninive zerstört wird. Jona hat keine Lust, dass sich Gott über Ninive erbarmt, deswegen rennt er weg. Die meisten kennen die Geschichten aus den Kinderbibeln, selbst wenn du vielleicht mit Jesus noch gar nicht lebst und hier Gast bist. Wahrscheinlich hat jeder mal gehört, dass Jona im Walfischbauch gelandet ist. Warum ist er eigentlich weggerannt vor Gott? Er sagt, weil ich wusste, dass du ihn vergeben wirst. Und er wollte nicht, dass Gott Jona Ninive vergibt. Er wollte nicht, dass Gott gnädig ist mit dieser gottlosen Stadt, wo so viele Dinge einfach waren, die Zerstörung gebracht haben. Und Gott sagt zu ihm, hey, Jona, eine Stadt, ich glaube, wo 120.000 Leute leben, sollte es mich nicht kümmern, wenn diese Stadt nicht weiß, wo links und rechts ist? Soll ich diese Stadt einfach platt machen? Hey, Gottes Herz ist dieser Stadt Berlin zugeneigt. Gott hat Leidenschaft für diese Stadt, er will sie nicht verdammen. Jesus ist nicht gekommen, um die Stadt zu verdammen, sondern um sie zu retten. Und er will, dass seine Gemeinde aufgerichtet ist, in Wahrheit, dass sie die Stadt auf dem Berg ist, das Licht, das leuchtet, der Ort von Orientierung, die Grundfeste und die Säule von Wahrheit. Hier soll Orientierung geschehen. Jesus ist gekommen in Gnade und in Wahrheit. Das sind zwei Aspekte, die wir nicht voneinander trennen können. Du kannst nicht Wahrheit von Gnade trennen. Du kannst aber auch nicht Gnade von Wahrheit trennen. Wir sind verloren, wir sind Sünder. Es gibt Dinge, die Gott missfallen. Das ist die Wahrheit. Und es muss wichtig sein, dass wir als Gemeinde einen eindeutigen Punkt haben zu eindeutigen Themen. Gott hat Ehe definiert zwischen Mann und Frau. Gott hat gesagt, wo Sexualität hingehört. Gott hat gesagt, dass Kinder, wenn sie empfangen sind, ist es Leben und es soll zur Welt kommen. Das sind Meinungen, das sind grundfesten Pfeiler der Wahrheit, an denen können wir nicht rütteln. Und wir brauchen als Gemeinde keine Anklage, aber wir brauchen eine Orientierung. Wir müssen ein Licht sein, wo Leute sich orientieren können. Und sie werden sehen, ob deine Augen es mit Hass und mit Härte sagen oder mit Güte und Liebe und Demut und Gnade. Du kannst Wahrheit weitergeben und Menschen gewinnen. Es kommt immer aufs Herz drauf an. Du kannst Wahrheit weitergeben. Jesus war die Wahrheit in Person. Jesus ist die Wahrheit. Und die Sünder sind ihm am Rockzipfel gehangen. Er war der Freund der Sünder. Die haben nicht gesagt, boah, der ist so extrem heilig und unnahbar. Jesus war das Leben, die Heiligkeit, die Wahrheit in Person. Und die Menschen waren angezogen von seiner Güte, von seiner Liebe, von seiner Wahrhaftigkeit. Das Zepter seines Reiches ist das Zepter der Aufrichtigkeit, der Wahrhaftigkeit. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde zu Punkten eine eindeutige Meinung haben. Dass wir dazu stehen, die müssen wir den Leuten nicht um die Ohren hauen, aber wir stehen für Punkte, wir sind die Grund, die Gemeinde ist die Grundfeste, die Säule der Wahrheit. Und Gott will uns ein Herz geben, dass wir diese Dinge in Liebe weitergeben können. Amen. Viele kennen einen Teil meiner Geschichte nicht, aber wenn Gott nicht mir gezeigt hätte, wie er Ehe definiert, dann hätte ich heute keine Familie. Und wenn Leute mir gesagt haben, ach, du kannst so und so und so und so leben, wie du möchtest, dann könnte ich unmöglich diesen Segen heute leben, den Gott mir zugedacht hat. So. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Leute bei uns Wahrheit hören, dass sie Ausrichtung bekommen, dass sie Orientierung bekommen in unserer Mitte. Die Gemeinde Gottes, was für ein Privileg. Da, wo wir uns versammeln, egal ob es im Haus ist, egal ob das global ist, die Gemeinde in einer Stadt ist ein Bollwerk von Licht, von Gnade, von Wahrheit. In allen Bereichen. Ich möchte darauf noch kurz rumreiten. Es ist wichtig, dass wir wissen, was ist Gottes Wille? Heilung. Ist ein von Krebs zerfressener Körper Gottes Wille? Nein. Wo finden Sie die Orientierung? Im Haus Gottes. Wir wissen, was Gottes Wille ist und wir können Gottes Wille demonstrieren. Das ist der nächste Punkt. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie Gott fühlt, wie gnädig, wie barmherzig er ist und dass Leute und Menschen diese Botschaft bei uns finden. Amen. Amen, Chris. Epheser 2,19. Da spricht er von dem Bau. Ihr seid aufgebaut, also er spricht an die Ortsgemeinde in Ephesus. Ihr, das stimmt auch für uns, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus, oder Christus Jesus selbst, der Eckstein ist. Also in diesem Bau, Petrus sagt, gucken wir uns gleich an, wir sind lebendige Steine, sagt er, wir sind alles Steine. Der entscheidende Stein, der besondere Stein, der Eckstein, das ist Jesus selber. Er ist Teil dieses Baus. Er ist das Haupt im Leib. Und der Eckstein im Bau. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung im Geist. Herr, das ist fantastisch. Diese Stelle sagt uns, dass wenn er uns aufbaut, wenn er eine Gemeinde aufbaut, wenn Gott selber, Jesus, weil er der Eckstein ist, wenn wir zusammengefügt sind, dann bauen wir im Geist die Wohnung, die Butze Gottes. Wir bauen die Wohnung, das Haus Gottes. Gott wohnt dann in unserer Mitte. Das ist die Verheißung. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, ja, ich auch. Aber wenn wir zusammenkommen, die Ekklesia in den Häusern und jetzt auch das Globale definitiv, aber in einer Stadt, dann ist das der Ort, wo Gott wohnt. Es ist dort, wo Wahrheit, wo Ausrichtung ist, die Grundfeste von Wahrheit. Die Säule von Wahrheit, aber es ist der Ort, wo Gott wohnt. Das heißt, wenn wir uns versammeln am Sonntagmorgen, dann wohnt Gott in unserer Mitte. Das, was wir vorhin gesagt haben, es reicht nicht aus, dass wir hier Informationen mitkriegen. Du musst Gott hier begegnen. Wenn du Gott kennst, musst du Gott besser kennenlernen. Du musst, also nicht musst im Sinn von du musst und wir nicht, sondern du darfst. Gott gibt eine Einladung und sagt, ey, wenn ihr kommt zum Sonntag, soll es nicht tote Liturgie sein, du darfst kommen und mich besser kennenlernen. Also nicht mich, mich gerne auch, aber Gott. Du darfst Gott besser kennenlernen. Du darfst erleben, wie Gott ist, seine Kraft, seine Wirksamkeit. Wenn du hierher kommst und Gott noch gar nicht kennst, sollst du hier reinkommen und spüren, wow, ich wusste gar nicht, dass es Gott wirklich gibt. Ich habe noch nie diese Kraft, diese Gegenwart gespürt. Gott ist wirklich in ihrer Mitte. Gott ist da, es ist ein Haus, in dem Gott wohnt. Im Geist bauen wir das Haus Gottes jetzt gerade. Schauen wir uns noch die Stelle in 1. Petrus 2, Vers 5 an. Also, habe ich die mit drauf? Ja, Hebräer 6 könnt ihr euch mit aufschreiben, da steht es. Das Gleiche steht auch nochmal in 1. Korinther 3, Vers 20, für die, die es interessiert. Erster Petrus. Vers 5. mit dem Punkt werden wir es dann auch beenden. Wir haben noch eine Bibelstelle und dann den Rest machen wir dann in den nächsten Wochen. 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Alles, was Marc und Robbie heute gesagt haben, genau der Punkt. Wir sind ein geistliches Haus. Er baut uns auf als einzelne Steine, ein Haus, wo Gott in der Mitte ist. Und wir sind in diesem Haus, du bist da multiple eingesetzt. Du bist da ein Stein in diesem Haus, ja, also du baust das Haus mit. Und gleichzeitig bist du ein Priester und ein König, der Gott dient. Und wir bringen als Priester in der Gemeinde, in der Ekklesia, global, lokal oder auch in den Häusern, Gott Opfer da, durch unsere Anbetung, durch unsere Glaubensäußerung, indem wir ihn anbeten, indem wir sein Wort hören, indem wir uns versammeln gemeinsam. Wir bringen Opfer da, Gott wohl annehmbar, wie Robbie gesagt hat, durch Jesus Christus. Wir sind ein Haus und Gott ist in unserer Mitte. Amen. Und der wichtige Punkt ist, das ist nicht, wenn wir rausgehen, lass uns nicht rausgehen und sagen, ja super, jetzt kann ich eine neue Gleichung, Leib gleich Gemeinde, gleich Haus, gleich Bau, gleich Tempel. Es geht nicht, dass dein Kopf das ergriffen hat, sondern dass wenn wir uns versammeln am Dienstag in der Hauskirche, am Mittwoch, wenn ihr euch zu zweit, zu dritt irgendwo trefft, wenn wir uns am nächsten Sonntag treffen, dass wir verstehen, wir treffen uns und wir sind ein geistliches Haus. Gott ist in unserer Mitte. Wir sind eine Stadt auf dem Berg, die Orientierung gibt, der Leuchtturm. Wir geben Orientierung für unsere Stadt. Gott ist in unserer Mitte. Wir dienen, nicht nur Gott dient uns an einem Sonntag, ganz wichtig, nicht nur der Heilige Geist kommt, um dich zu berühren, um dich zu küssen, um dich zu heilen, um dich weiterzuführen. Nein, wir dienen auch Gott. Warum wir die ganze Gebetshausarbeit starten, ist, wir dienen Gott. Wir dienen Gottes Herz, indem wir Glauben ausdrücken, indem wir Lobpreis ausdrücken, indem wir ihm die Ehre geben. Das möchte ich, dass unsere Herzen das ergreifen. Wenn wir uns versammeln, ist Gott in unserer Mitte. Und wir beenden es mit dieser Stelle im Römerbrief. Und das ist dann die Brücke zur nächsten Woche 12. Kurze Prüfungsfrage. Nicht aufgeregt sein, bitte. Ihr könnt nicht durchfallen. Leib ist gleich. Sehr gut. Leib ist gleich Gemeinde. Römer 12, hier wird jetzt vom Leib gesprochen. Heißt, wenn hier vom Leib gesprochen wird, wird von der Gemeinde in Rom gesprochen. Ich lese es mit dem Wort Leib vor, aber ihr könnt es im Kontext Gemeinde hören. Römer 12, Vers 4. Denn wie wir in einem Leib, also in einem, er spricht hier von einem menschlichen Körper, wie wir in einem Leib viele Glieder haben, also Arm, Hände, Finger, Ohren, Kopf, alles mögliche, großer Zeh, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen, wir alle zusammen, auch global gesehen. Natürlich, Gott macht mit Gemeinden in Afrika anderes Mandat als mit uns und die sind dann bildlich gesprochen die Hand und wir der Fuß. Aber auch wir als Versammlung, die Gemeinde in Rom, er sagt, ihr in Rom, die ihr euch versammelt, ihr als Kreative und als regelmäßige Gäste oder als einmalige Gast, wenn ihr euch versammelt, dann seid ihr ein Leib und ihr habt verschiedene Tätigkeiten. Ihr habt verschiedene Aufgaben. So sind wir vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Und jetzt kommt ein Punkt, den ihr alle wisst, aber den lassen wir uns auf der Zunge zergehen. Da wir aber verschiedene Gnadengaben, und das Wort Gnadengabe sind Charisma, das sind Geschenke, also es gibt verschiedene Bedeutungen. Die Gnadengaben sind, bedeutet Geschenk, also es sind Geschenke, die Gott uns gibt. Es sind Befähigungen. Es sind eben diese geistlichen Gnaden. Gott schenkt es umsonst Befähigung, dass du Dinge tun kannst. Es gibt natürliche Gaben und es gibt geistliche Gaben. Die Bibel spricht zum Beispiel von einer Heilungsgabe. Du bekommst eine übernatürliche Gabe umsonst, das heißt eine Befähigung, durch dein Gebet Menschen zu heilen. Seitpunkt, nicht nur die Leute mit dieser Gabe können Menschen heilen, aber die haben ein anderes Mandat in diese Richtung. Es heißt, Gott gibt in seine Gemeinde, in seinen Leib verschiedene Befähigungen, Talente, Aufgaben, Berufungen, je nachdem, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Gemeinde in Rom, liebe Kreative, wir sind zusammengestellt als ein Leib mit verschiedenen Gaben, Talenten, Berufungen, Befähigungen, umsonst von Gott empfangen, weil er dich halt so gemacht hat. Und er hat dich sehr, 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 sehr gut gemacht. Und es ist total gut, dass er dich ganz anders gemacht hat als mich und dass er mich ganz anders gemacht hat als dich, weil das ist genau sein Gedanke. Und das Unsympathischste ist, wenn du versuchst zu werden wie jemand anders. Und das Allersympathischste ist, wenn du versuchst zu werden, wer du eigentlich bist. Wenn du du bist mit allem, was du bist, mit deinem Humor, mit deinem Witz, mit deinem Temperament, mit deinem Talent, wenn du einfach du bist und dich mit dir selbst versöhnst, dann bist du die angenehmste Person auf Gottes Erdboden. Das ist doch mal Evangelium pur, oder nicht? Das ist doch frohe Botschaft, wirklich. Es gibt so viele Leute, die versuchen, wie jemand anders zu sein, das ist nicht die Aufgabe. Sei du selbst und lass dich von Gott erlösen. Lass alles wegbrechen, was dich daran hindert. Lass ihn alles heilen, was dich kaputt gemacht hat. Hey, so viele Menschen, das ist ein prophetisches Wort für Einzelne. Es gibt Leute hier. Ich nehme das Beispiel Miri. Es gibt Dinge, wo man zum Beispiel gesagt hat, Menschen in dem Umfeld, Freunde, wie auch immer, die sagen, hey, die sich lächerlich machen darüber, wenn du tanzt. Und dabei ist in deinem Herz Tanz. Und dann merkst du, eigentlich willst du anfangen zu tanzen und du kannst gar nicht, weil ein Joch auf deinem Leben liegt, weil Botschaften auf deinem Leben liegen und du kommst aus denen gar nicht raus. Der Heilige Geist ist sehr daran interessiert, das Joch, die Bollwerke, die Fesseln in deinem Leben zu lösen, die dich zu dem gemacht haben, wer du vielleicht heute bist, wenn das nicht das Original ist. Vielleicht bist du eine ganz witzige, eigentlich auch laute Person und du bist aber ein kleines Mäuschen geworden. Und Gott sagt, du warst gar nicht als Mäuschen gemacht. Ich habe auch Mäuschen gemacht, aber du bist gar kein Mäuschen. Du hast eigentlich eine Stimme, du hast eigentlich eine Botschaft und du sollst eigentlich gehört werden. Oder vielleicht bist du eine Leitungsperson und vielleicht hast du das, das ist meine Geschichte. Ich habe als Kind ohne Jesus gewisse Leitungsgaben nicht unbedingt förderlich für die mir anvertrauten Menschen benutzt, sondern eher für meinen Vorteil. Und dann sind sie eben nach meiner Pfeife getanzt. Und wenn sie nicht nach einer Pfeife getanzt sind, dann hatte ich auch gute Ideen, was wir jetzt machen. Und dann merkst du, boah, ist ja schrecklich, was du da gemacht hast. Und dann denkst du dir, oh, bloß nie wieder irgendwie Einfluss auf andere Menschen ausüben. Sonst machst du, boah. Hey, weißt du, was Gott da an mir arbeiten musste, zu sagen, in mir das aufzurichten, du bist ein Leiter. Ich will, dass du Menschen prägst. Ich möchte, dass du ins Leben von Menschen hineinsprichst. Und ich habe dich verändert. Ich habe dich gereinigt. Ich habe dich geheilt. Ich habe dich heilig gemacht. Du manipulierst nicht. Du sagst die Dinge nicht, um die Leute nach deiner Pfeife tanzen zu lassen. Du bist, meine Aufgabe an dich ist, ein Diener zu sein, ein Füßewäscher, damit Leute freigesetzt werden für ihre Berufungen. Du investierst, damit sie in die Berufungen von Gott hineinkommen. Wenn du Dinge erlebt hast, die dich binden, dann muss der Heilige Geist erstmal anfangen, dein Herz zu heilen und dich frei zu machen von den Bollwerken, die dich binden. Und in dieser Season sind wir. Es gibt wirklich, ich sage das konkret, Alex, ich sehe, dass Gott zu dir sagt, er hat wirklich, du weißt auch von den Worten, die du hier bekommen hast, dass du eine Leitungsperson bist, dass du großen Einfluss haben wirst auf Leute, dass du erfolgreich sein wirst in Dingen. Das hat Gott dir mehrfach bestätigt. Und du bist in der Phase, wo er sagt, er möchte, dass du im Kleinen diese Fesseln ablegst, die dich hindern, diese Rolle einzunehmen. Und er wird dich befähigen. Ich sehe, der Heilige Geist kommt mit einer Befähigung, mit einer Kraft, das freizusetzen, dass du in diese Dinge hineingehen kannst. Amen. Ich glaube, der Heilige Geist zeigt einzelnen Personen ganz genau, was das bei ihnen ist. Und er lädt dich ein, er sagt, hey, lass mich das freimachen. Du kannst es gar nicht selber freimachen. Lass mich, gib mir diesen Punkt. Bring den ans Kreuz. Bring den ans Kreuz. Lass mich dich reinwaschen. Es hat oft auch was zu tun, dass wir uns dann biblisch die Wahrheit angucken. Was ist eigentlich die Wahrheit? Bin ich komisch, wenn ich das Gefühl habe, dass ich berufen bin zu leiten, als Beispiel? Bin ich komisch, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte eigentlich tanzen? Bin ich komisch hier und da? Ich beende es mit einer Bibelstelle, die nicht auf meinem Konzept steht, aber die der Heilige Geist gesagt haben möchte. Ich hatte heute Nacht einen Traum und das Faszinierendste ist, wenn du eine Bibelstelle träumst und ich kannte die nicht. Also ich kenne sie, aber ich wusste nicht, dass es die Bibelstelle ist zu dem Vers. Und ich hatte die Bibelstelle und habe dann der Person gesagt, naja, meine Predigt geht über diese Bibelstelle und das ist die Bibelstelle. Und als ich ihn heute Morgen aufgeschlagen habe, dachte ich, ist ja witzig, ne? So, gucke ich mal nach. Und es hat sogar gestimmt. Das hat mich fasziniert. Da wusste ich, oh, das ist ja wirklich der Herr. Das ist der Heilige Geist, der uns was sagen möchte. Der Heilige Geist beendet diesen Gottesdienst wirklich mit diesem Punkt, dass er Herzen freigesetzt haben möchte. Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn dein Herz zerstört worden ist, wenn dein Herz belogen worden ist, wenn dein Herz enttäuscht worden ist, wenn dein Herz verraten worden ist, wenn über dir Dinge ausgesprochen haben, die nicht der Wahrheit entsprechen, dann werden Quellen in deinem Innersten versiegen. Oder sie werden bitter. Dann fließt aus dir nicht mehr reines Wasser, dann fließt Bitterkeit raus, Enttäuschung, Frust. Oder es fließt gar nichts mehr. Und der Heilige Geist hat so Interesse, dass wir ein lebendiges Volk sind. Lebendige Steine, nicht tote Quader, die er positioniert. Und er ist dann der, der Party macht im Inneren, der lebendige Gott, sondern ein lebendiges Haus mit lebendigen Steinen, die das ausleben, was Gott ihnen gegeben hat. Und eine Gemeinde ist dazu da, das freizusetzen. Nicht nur, das macht der Heilige Geist, aber er nutzt sein Haus, weil er dort lebt, weil er dort unterwegs ist, um das freizusetzen. Lasst uns aufstehen. Der Heilige Geist wird über die Woche Herzen heilen und Quellen freisetzen und reinigen. Können wir Musik anmachen? Gern schütteln. Heiliger Geist, danke für diesen Impuls, auch jetzt ganz am Ende. Du liebst deine Gemeinde, du liebst dein Volk, du liebst lebendige Steine und du möchtest, du hast dir ein Volk erkauft durch Blut, damit sie frei sind, diejenigen zu sein, die du im Herzen getragen hast vor Grundlegung der Welt. Und Herr, diese Welt, unsere Gesellschaft, oftmals unsere Familien, Freunde, Umstände, ganz konkret, der Teufel hat keinerlei Interesse daran, dass wir die Personen werden, die du dir erträumt hast. A, weil es dein Herz erquickt und dein Herz erfreut, weil es Lobpreis ist für dich, wenn wir die sind, die du dir gedacht hast. Und B, weil es seinem Reich Schaden zufügen wird. Der Heilige Geist ist da, um Herzen freizusetzen heute Morgen. Ich möchte, dass in deinem Herzen die Quellen wieder fließen. Wenn dich das betrifft, es gibt Berufen, ganz konkret Aufgaben und du merkst, du kannst dir das gar nicht angucken, du bist gar nicht versöhnt damit, aus welchem Grund auch immer. Durch schlechte Lehre, falsche Lehre, Botschaften, Umstände, Schmerzen, Verrat, Betrug, Enttäuschung. Wenn dich das betrifft, leg deine Hand auf dein Herz. Der Heilige Geist fließt da hinein. Und nimmt Schmerzen weg. Er nimmt Enttäuschung weg. Der Heilige Geist nimmt Lügen weg. Lügen, die über dir ausgesprochen sind. Lügen, die du umarmt hast. Und ich sehe, dass er wie mit so einem Textmarker die Lügen kennzeichnet. Er sagt, das ist eine Lüge. Ich kann nicht tanzen. Mich gebraucht Gott nie. Ich bin viel zu so und so. Mich meint Gott nicht. Der Heilige Geist malt, kennzeichnet Dinge an. Und er zeigt dir die Dinge, die Lüge sind. Aber du bist verantwortlich, die Lügen ans Kreuz zu bringen. Er sagt, nimm diese Dinge und bring sie an mein Kreuz. Entscheide dich, der Wahrheit zu glauben und nicht der Lüge. Der Heilige Geist wird dir die passende Wahrheit geben, in seinem Wort, persönlich in dein Herz, oder du weißt sie auch schon. Der Heilige Geist wird Umstände in deinen Alltag bringen, wo du neu handeln musst, wo das, was du jetzt entscheidest, was du jetzt spürst, getestet wird. Nicht zum Fallen, sondern um darin zu gehen, um anzufangen, darin zu gehen. Er wird dir Verantwortung geben und sagen, nimmst du sie wahr? Ich gebe dir eine Plattform, wo du deine Stimme erheben sollst. Nimmst du diese Plattform wahr? Und ich sehe, der Heilige Geist, er befähigt dich. Er kommt mit Gnaden auf dich, um dich zu befähigen, auch neue Schritte zu gehen. Nicht nur Altes und Lüge ans Kreuz zu bringen, sondern neue Schritte zu gehen. Heiliger Geist, ich bete, dass du die Quellen in unserem Herzen wieder zum Fließen bringst. Dass du verbitterte, enttäuschte Quellen reinigst. Herr, wirf dieses Stöckchen rein, was du im Alten Testament auch genommen hast. Wirf das in unsere Quellen rein, dass bitteres Wasser wieder süß wird. Heiliger Geist macht das. Er schmeißt Stöckchen in dein Wasser rein, in deine Quellen. Er gibt dir eine Gnade, dein Herz zu bewahren. Nicht indem du dich isolierst und unabhängig wirst, sondern indem du es, liest den Vers davor, du bewahrst dein Herz, indem du es füllst mit der Wahrheit. Einleitend der Vers, den ich heute vorgelesen habe. Wenn dein Herz mit Wahrheit füllst, wenn du die Wahrheit in das Innerste hineinnimmst, das ist der beste Schutz für dein Herz. Der beste Schutz für dein Herz ist Wahrheit. Nicht Isolation, nicht Härte, nicht Absonderung, sondern Wahrheit. Und damit segne ich dich, dass es lebendig wird in uns und dass das eine Gemeinde wird von lebendigen Steinen, die Gottes Werke tut, die satt sind im Alltag und deren Durchbruch der Durchbruch für viele wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns Jesus einen Applaus geben dafür, dass es... Gut, es ist spät, aber das macht heute nichts. Draußen gibt es Kaffee wie immer. Geht mit Gottes Frieden, mit Gottes Schutz. Wir beten hier vorne, wenn euch was sehr bewegt hat, ihr noch Gebet braucht für Heilung. Bitte checkt nochmal eure Körperstellen, die wehgetan haben. Gebt uns ein Feedback, ob es weg ist oder nicht. Kommt nach vorne, wenn ihr Gebet braucht. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, aber natürlich hast du dann heute bemerkt, dass er ja lebt und du auch mit ihm leben möchtest, dann kannst du auch gern nach vorne kommen. Schöne Woche euch. So genau, Gebet vorne, wenn ihr wollt, hier vorne links.